Jetzt habt ihr wieder einen Einblick bekommen, welche Musik ich mag. Insbesondere der Solo-Teil ist das, was mich mal sehr anspricht. Einfach, weil es ein anderer Rhythmus ist. Nicht so kirchliche Musik, sondern nächstes Mal. Ich bin so fasziniert von diesen Galaxien. Ich bin so fasziniert von diesen unendlichen Weiten. Entfernungen, die wir überhaupt nicht uns vorstellen können. Wir können sie manchmal noch nicht mehr schreiben, weil wir nicht den Platz dafür haben. Und gleichzeitig sehe ich diese ganze Vielfalt auch in der Schöpfung wieder. Pflanzenwelt, Tierwelt. Und ich sehe nur eins drin. Vielfalt heißt immer Andersartigkeit. Vielfalt heißt immer, ich sehe in einem anderen etwas, was ich nicht habe. Aber nicht hoffentlich mit Neid und Eifersucht, sondern als etwas, wow, da kann mich jemand ergänzen, weil das schaffe ich nicht. Und so geht es bei den meisten Ehepaaren, die Rita und ich ja begleiten durften in unserem Leben. Wir haben immer festgestellt, gleich und gleich gesellt sich gerne, aber intuitiv zieht man immer das Gegenteil an von dem, was man selber ist. Man hat etwas beim anderen drin, was einem fasziniert, ohne dass einem das bewusst ist, aber es ist genau das andere. Also Rita ist beziehungsorientiert, ich bin aufgabenorientiert. Haben wir vorher nicht gewusst. Sie sieht den Vater vielleicht in mir, ich aber jetzt nicht die Mutter, sondern ich habe einen ganz anderen Ansatz. Aber ich merke, Rita hat etwas mit ihrer Barmherzigkeit und Empathie, die mir fehlt. Und jetzt muss ich keinen Krieg mit ihr führen. Ich muss mich jetzt nicht beweisen, wer jetzt besser ist oder schlechter ist. Nein, es ist Ergänzung. Das andere ist etwas, was mich bereichert. Ich möchte euch heute einen Psalm vorstellen, nur auszugsweise ganz kurz, ich hoffe, es gelingt mir, zum Thema glückliches Leben. Das ist das, was ich in diesem Psalm entdecke. Und immer, wenn es um glückliches Leben geht, dann wissen wir, das hat in der Hauptsache etwas mit Beziehungen zu tun. Da entscheidet sich glücklich sein oder Unheil. Also Familie. Wenn die Familie richtig gut ist, und ich bin so dankbar, wir hatten jetzt Familientreffen, es war wirklich anstrengend, mit den Enkelkindern dabei und alle waren da, aber dass wir alle zusammen mit Gott unterwegs sein dürfen, dass wir einen gemeinsamen Nenner haben, was für ein gewaltiger Segen ist das. Und das macht Rita und mich glücklich. Und das hängt ja nicht an uns zusammen und doch an uns, weil wir haben ihnen etwas vermittelt. Wir sind ein Brief Christi und dann haben unsere Kinder sehr gut gelesen. Und immer wieder auch herausfordernd gelesen, für uns herausfordernd, weil sie eine andere Perspektive hatten auf uns als Eltern, als wir dachten, was wir ihnen vermitteln. Gleiches gilt für Freunde. Im Kindergarten ist das ganz klassisch. Da geht es von jetzt auf gleich, du bist nicht mehr mein Freund. Ah, wenn wir doch alle Kinder wären, denn 10 Minuten später, ach komm, wir spielen doch wieder gleich im Sandkasten. Aber wenn Freundschaften auseinanderbrechen, kein Kontakt mehr da ist, dann tut es weh. Arbeit, Gemeinde, da begegnest du vielleicht neue Lehrer, einem Chef, der grantig ist, dominant und cholerisch und du kannst nichts Gutes daran sehen. Heute möchte dir Gott sagen, lerne doch das andere in dem Chef kennen, denn er offenbart dir vielleicht deine blinden Flecken. Warum ist es möglich, dass er dich so aufregen kann, wenn er doch weiß, dass er cholerisch ist? Über diese Fragen wollen wir heute nachdenken. Die Andersartigkeit. Was hat sie, er, das ich nicht habe? Das nicht als einen Kampf zu sehen, nicht als ein Streit- und Kriegsfeld zu sehen, sondern als eine Bereicherung. Schaffen wir das? Können wir das? Sind wir dazu in der Lage oder kommt schon die erste Feststellung, mir fehlt selber die notwendige Reife, um gelassen mit der Andersartigkeit umzugehen? Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, wenn mich das andere immer nervt, immer nur nervt, dann offenbart das Wort immer, dass ich noch nicht bereit bin zu lernen und mich ergänzen zu lassen. Weil ich bleibe dann genauso stur in meiner Denke und meinem Lebenskonzept hängen, wie mein Gegenüber. Das Ziel der heutigen Predigt ist, dass wir ein glückliches Leben in Beziehung finden und dass wir es feiern, dass es das andere gibt. Manchmal denke ich, Gottes Name ist der andere. Und damit immer auch der Fremde. Und jedes Mal, wenn wir denken, wir haben Gott jetzt im Griff, wir haben ihn verstanden, begegnet er uns schon gleich im nächsten Moment wieder so anders, dass wir sagen, Gott, mei, mach es doch mal einfach für mich. Einfach möchte ich es euch heute machen, indem ich euch jetzt nicht die Galaxien präsentiere, sondern jetzt gehen wir mal in die Tiefen des Meeres. Und da gibt es ihn, den Knallkrebs. Er sieht gut aus, gell? Schöne rote Farbe. Er ist ziemlich tief im Gewässer. Und ich stelle euch ein Pärchen vor, das Gott geschaffen hat, das unterschiedlicher nicht mehr sein kann. Aber das in der Art und Weise, wie es sich gefunden hat, die Andersartigkeit des anderen feiert. Und das ist so eine Jesus-Geschichte, eine Gottesgeschichte in Bildern für uns, dass wir es lernen, die Andersartigkeit zu bejahen, zu feiern und uns ergänzen zu lassen. Also dieser Knallkrebs, erstmal seinen Namen, den möchte ich mal vorannehmen, das hängt mit seinen Scheren zusammen. Er kann damit einen Knall erzeugen. Und dieser Knall ist so laut in diesem Meer, dass er das Beute betäubt wird, er hat was zu fressen. Oder das Feine abhauen. Aber als allererstes ist er ein Tier, das jedes Mal arbeitet. Er baut Höhlen und baut sich so Eigenheime. Und er kann dann nicht mit aufhören, immer zu buddeln und irgendwelche Höhlen zu machen. Er ist immer, immer unterwegs. Ja, das sind die, die immer eine Tagesordnung haben und nicht zur Ruhe kommen, bis diese Tagesordnung abgearbeitet ist. Nur mit dem Fehler, es kommen immer neue Punkte auf diese Liste drauf. Also er ist aber sehr, sehr fleißig. Das ist eine Charakterstärke. Er baut am liebsten Höhlen und Tunnel und sein Lebensmotto ist schwäbisches Motto Baue, Baue, Häusel bauen. Da ist er also immer mächtig dran. Er ist extrem gut begabt. Das sind so seine Stärken. Seine Schwäche ist, er hat eben einen leichten Knall im wahrsten Sinne des Wortes, der andere betäubt oder in die Ferne jagt. Er ist außerdem noch sehr risikofreundlich. Also er wagt sich Dinge, die viele andere sich gar nicht wagen. Und sein größtes Manko ist, er ist fast blind. Also diese Kombi zwischen risikofreudig zu sein und fast blind zu sein, ist schon ziemlich schwierig. Und deswegen trägt er in sich einen Wunsch, so formuliere ich das mal. Er braucht einen Partner oder Partnerin mit Weitblick und Feingefühl, weil ihm das fehlt. Er braucht jemanden, auf den er sich verlassen kann, wenn es zu gefährlich wird. Und dafür bietet er ein Traumhaus an, sein Eigenheim. Also auch was im Petto, was er weitergeben kann. Das ist der Knallkrebs. Und jetzt gibt es die Wächtergrundel. Ah, die sieht schön aus, also ganz adrett und schön gelb. Die Wächtergrundel verbringt ihre ganze Zeit immer so vor der Haustür. Und sie hat ja, wie Sie sehen können, so kleine Flossen vorne. Mit denen kann sie so auf den Boden abstellen. Dann guckt sie so nach oben und kann alles schön beobachten. Sie chillt. Sie hat die Ruhe weg. Aber nicht ganz, weil sie hat ausgezeichnete Augen. Sie kann extrem gut sehen. Und mit diesem Sehen ist sie auch immer sehr hellwach, weil sie sieht, Gefahren schon ganz weit weg sind und wird dann kribbelig. Im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt, es gibt ein Zucken durch den Körper. Sie hat ein bisschen, das ist vielleicht dann ihre Schwäche, weil sie so wachsam ist, sie hat erstmal kein Zuhause, das heißt, sie chillt immer auf dem Meeresgrund, sie hat keine Höhle, aber sie kontrolliert auch ein bisschen viel, weil sie immer so viel sieht. Also sie mischt sich immer dann ein, so würden wir heute sagen. Was wünscht sie sich? Sie wünscht sich jemanden, der ihr Geborgenheit, Sicherheit schenkt. Und das wäre für sie ein Zuhause, dass sie nicht so schutzlos am Meeresgrund ist. Und jetzt ahnt er schon, das ist das Traumpärchen. Also besser geht's ja gar nicht. Der eine, der immer im Schuften ist, die andere, die im Schillen ist. Der eine fast blind und der andere, wow, kann super gut sehen. Aber das gelingt nur, wenn sie sich nicht bekriegen. Aber sie haben sich gefunden. Und der Knallkrebs hat, ihr seht ja die Fühler, er ist immer in seiner Höhle, er streckt diese Fühler aus und legt sie auf diese Grundel drauf. Und weil sie wachsam ist, merkt sie, wenn irgendwas kommt, sie zittert und er merkt dieses Zittern und wird sofort aktiv und die Grundel kommt mit in seine Höhle. Sie hauen blitzschnell ab und sind deswegen vor Gefallen gerettet. Oder aber er fängt schon an zu knallen. Und die Grundel weiß, der hat einen kleinen Knall, fürchtet sich nicht mehr davor, aber eben der Feind gibt das weiter. Also das ist unser Bild heute von der Andersartigkeit. Weiter kann man gar nicht auseinander sein. Und jetzt tauchen wir in unsere Welt rein. Da ist vielleicht dein Chef. Ich habe jetzt mal den Chef genommen, weil die Familien ja nicht so da sind. Ich höre immer wieder Geschichten davon, ja, die Arbeit ist gut, aber der Chef nicht. Das haben Chefs so an sich. Also wenn sie eine Firma gründen, sind sie sehr dominant und sehr leistungsfähig, aber sie haben nicht unbedingt so die Empathie gebuchtet. Sie sind sehr zielorientiert und vielleicht nicht ganz so stark menschenorientiert. Kommt auf die Berufsschicht an, ist natürlich klar. Aber ich habe viele Geschichten gehört, also, wenn der Chef doch nicht wäre, wie gut wäre es? Aber nun mal bist du der Angestellte, die Angestellte und der Chef hat das Sagen. Kann es sein, dass du etwas von der Andersartigkeit seiner Position, seiner Autorität und seiner Persönlichkeit lernen darfst, dass du diese Andersartigkeit feierst als eine Bereicherung für dein Leben, anstatt immer zu sagen, wenn der weg wäre, wäre alles gut? Denn allein dieser Satz offenbart schon eine Lüge. Wir denken immer, wenn der weg ist, dann wird's gut. Diese Wenn-Dann-Konstellation ist immer ein Fluch. Es ist ein Netz, eine Bindung an unser Leben, was nicht stimmt. Wenn ich anders mit und dem Chef umgehen kann, dann geht es dem Chef vielleicht besser, wäre die andere Umsetzung. Nein, einfach zu feiern. Der Chef, er zeigt mir etwas, was ich lernen darf. Vielleicht mehr Gelassenheit. Er trainiert mich in Geduld. Und was hat Jesus gesagt? Lernt von mir, dann werdet ihr sanftmütig und demütig. Wow, ich habe diesen Chef, weil ich noch nicht demütig bin. Denn am liebsten würde ich ihn auf den Mond schießen. Das ist nicht Demut. Und das ist nicht Sanftmut. Gleiches kann mit dem Lehrer sein, mit Nachbarn. Manchmal die Familie, ein Familienmitglied kann in der Lage sein, alles auf den Kopf zu stellen. Freunde und, oh, ich habe auch noch die Gemeinde da stehen. Vielfalt in der Gemeinde wird immer gesagt, das ist das Nonplusultra. Das ist Gott, der es möchte. Aber je vielfältiger die Gemeinde wird, umso zerrissener wird sie auch, weil wir es nicht gelernt haben, im Laufe unseres Lebens mit dieser Vielfalt angemessen umzugehen, sodass wir darin Glück finden. Sondern wir finden die Vielfalt als störend. Wir brauchen doch das Gemeinsame, das, was ich möchte doch gerne haben. Meine Gruppe, wo ich zu Wort komme, wo nur ich gesehen werde. Aber jetzt muss ich mich und soll ich mich auf andere einlassen, die ich gar nicht kenne, die ich nicht riechen kann, die mir fremd sind, die mir allein schon von ihrem Outfit im Wege stehen. Und so weiter und so fort. Andersartigkeit ist aber in der Schöpfung von unserem Gott her gesehen ein Schatz. Ein Wert, ein guter Wert, kein Unwert. Wie gelingt es uns das? Wie können wir das umsetzen? Ich sage ganz einfach, indem wir die Stärken des anderen wahrnehmen und uns selbst ergänzen lassen. Indem wir unsere Stärken wahrnehmen und sie auch praktizieren und das, was wir nicht können, zulassen, dass jemand anders mich da ergänzt. Dass ich also nicht alles immer im Griff habe, sondern sage, es gibt Dinge, da brauche ich eine andere Hand. Ein anderes Ohr, einen anderen Blick, den ich zurzeit noch nicht habe. Aber ich bin lernbereit, hoffentlich. So wie diese zwei sich finden. Und damit komme ich jetzt zu Psalm 84. Und ich hoffe, ihr könnt meiner Fantasie folgen. Ich lese einen Teil dieses Textes vor. Ich hatte gehofft, dass ich ein paar Freunde mitbringen kann, die Farsi sprechen. Deswegen ist der Text da drunter. Aber vielleicht hilft euch das auch, wenn ihr den unteren Text lest. Dann habt ihr eine kleine Bildungsveranstaltung. Selbst der Vogel hat ein Haus gefunden. Die Schwalbe fand ihr Nest für sich. Wie glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Wie glücklich sind die, deren Stärke in dir ist, deren Herz sich nach deiner Geborgenheit sehnt. Wenn sie durchs Tränental ziehen, machen sie es zum Quellort und der Herbstregen hüllt es in Segen. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie in Zion, das ist Jerusalem, vor ihrem Gott stehen. Denn ein Tag in den Höfen des Tempels ist besser als 1000 andere. Lieber will ich Torwächter im Hause meines Gottes sein, als in den Zelten des Unrechts zu wohnen. Denn Jahwe Gott ist Sonne und Schild. Jahwe schenkt Gnade und Ehre. Denen, die aufrichtig sind, verweigert er das Gute nicht. Jahwe, allmächtiger El Shaddai, glücklich ist der Mensch, der dir vertraut. Nun weiß ich, wie das ist, wenn man so einen Psalm auszugsweise vorgelesen bekommt. Selbst wenn man den Text mitverfolgt, geht es unter, weswegen dieser Text nach meinem Dafürhin etwas zum glücklichen Leben sagt. Aber dreimal kam es vor, glücklich, glücklich, glücklich. Und das habe ich versucht zusammenzufassen. Wenn dreimal steht glücklich, 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 dann fällt schon mal auf, es steht sehr oft was nicht. Also es fehlt etwas, was wir damit verbinden. Also glücklich ist der, dem alles gelingt. Glücklich ist der, der reich ist. Glücklich ist der, der immer Harmonie in seiner Ehe erlebt. Glücklich ist der, der nie streitet. Das sind die Dinge, die wir jetzt aufzählen, aber die kommen in diesem Psalm nicht vor. Es sind drei andere Dinge, woran das Glück des Lebens gebunden wird. Wie glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen, das heißt Gemeinschaft, Nähe zu Gott haben. Glücklich sind die, deren Stärke in dir ist, also da geht es um Kraft, die man empfängt, in deren Herzen sich nach Geborgenheit sehnt, also nach einem Zuhause, in dem in dem Herzen Gott selber zu Hause ist und deswegen auch die Kraft Gottes in einem ist. Und wie glücklich ist der Mensch, der diesen Zusagen Vertrauen schenkt, der diesem Gott Zutrauen schenkt. Ja, und das ist das Glück. Meine Beobachtung ist es, dass wenn wir diese drei Aspekte in unserem Alltag leben, dass unsere Beziehungen zu den Menschen besser werden. Warum? Weil Menschen gerne zu Menschen gehen, die zufrieden sind. Weil Menschen angezogen werden von Menschen, die irgendwo ein Glück, eine Freude ausstrahlen. Man ist lieber mit diesen Menschen zusammen. Und wenn ich dreimal glücklich bin, dann bin ich eine Person, mit der man gerne zusammen ist. Aber es ist meine Entscheidung, ob ich mich darauf einlasse. Also Gott übernimmt hier nicht einen Passus von mir, sondern er möchte, dass ich etwas lernen. Wer bei Gott wohnt, ist glücklich, wer Stärke bei ihm findet und wer ihm vertraut. Und kaum habe ich das alles gelesen, frage ich mich, ja, ist das jetzt eine Illusion? Ist das Schönrederei, was hier in diesem Psalm steht? Nein, denn es gibt ja noch einen Vers 7. Wenn sie durchs Tränental ziehen, machen sie es zum Quellort und der Herbstregen hüllt es in Segen. Also es geht um ein Tränental. Im Psalm 23 geht es um das Todestal. Ob Todestal, Tränental, es passiert etwas. Ich habe das hier nochmal hervorgeholt. Nicht Gott macht das Tränental zur Quelle. Es ist unser Part. Wir gehen mit Gott zusammen durch dieses Tränental. Er will uns nicht da alleine durchgehen lassen. Wie im Psalm 23 geht er auch mit, denn du bist bei mir, heißt es da. Wenn Gott bei mir ist, ich also nah bei ihm dran bin, von ihm Kraft empfange und deswegen ihm vertraue, dass das auch morgen noch Gültigkeit hat, dann mache ich mein Tränental zum Quellort. Warum? Weil die Quelle Gott selber bei mir ist, bin ich in der Lage, etwas zu verwandeln. Weil er selber in mir ist, wird mein Leben zur Quelle für andere, zum Segen für andere. Weiß nicht, ob ich noch eine Folie habe. Und dann kommt diese wunderbare Zusage, der Abschluss, der Segen, der da an dem Psalm steht. Denn Jahwe ist Sonne und Schild. Das Tränental ist ein dunkles Tal, Tal des Todesschatten. Da wandere ich durch mit Jesus Christus. Und wenn ich durchgewandert bin, weiß ich, es wird wieder Sonne kommen. Es wird wieder Licht kommen. Der neue Morgen wird anbrechen. Ich gehe mit Gott durch das Tränental. Er ist Sonne und Schild. Also er bewacht mich wie so ein Knallkrebs. Jahwe schenkt mir Gnade und Ehre. Er ist wie die Wächtergrundel. Er passt auf mich auf, er sieht Gefahren schon frühzeitig und er zittert, er gibt mir Warnsignale, dass ich achtsam leben kann. Denen, die aufrichtig sind, verweigert er das Gute nicht. Ich möchte diesem Gott folgen und ihm Vertrauen leben. Und dann darf ich sagen, Jahwe, Allmächtiger, El Shaddai, gut, dass du bei mir bist. Und glücklich der Mensch, der dir vertraut. Also wünsche ich euch genau das. Nähe zu Gott. Kraft von Gott. Vertrauen zu ihm. Amen.